ich glaube generell, dass natürlich ein anderes Land, eine andere Kultur den Blick öffnet. Also wenn alle Leute in der Jugend ein Jahr mal so einen Auslandsaufenthalt machen würden, dann würde es auch keinen Ausländerhass oder so eine Probleme geben. Eine andere Kultur öffnet einfach Horizonte. Was Besseres kann uns doch nichts passieren als Mensch.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Spezialfolge hier außerhalb der Reihe von den klassischen Auswanderungsgeschichten. Ich bin Nikolas Kreuter und wenn du hier schon länger dabei bist, dann weißt du vielleicht, dass ich mir in den Spezialfolgen hier in regelmäßigen Abständen Expertinnen und Experten einlade, um in wichtige Auswanderungsthemen tiefer einzutauchen. Wer Mitglied ist im Einfach-Aussteigen-Club und das Auswandererpaket gebucht hat, der kann dort auf alle bisherigen Spezialepisoden zugreifen. Wir sprechen darin zum Beispiel über Steuern, Krankenversicherung beim Auswandern, aber auch darüber, wie man schnell und einfach eine Fremdsprache lernt. Und es geht zum Beispiel auch ums Auswanderer-Mindset, also darum, wie man sich im Kopf richtig auf den Neustart vorbereitet und was man tun kann, wenn es im Ausland mal kriselt. Ich kann nur empfehlen, werde Mitglied im Einfach-Aussteigen-Club, weil du dann nicht nur Zusatz-Content bekommst, sondern auch Teil der Einfach-Aussteigen-Community wirst, die diesen Podcast hier auch in Zukunft möglich macht. Alle Infos zum Club und zu den vielen Vorteilen, die es da für Mitglieder gibt, findest du auf der neuen Club-Webseite. Den Link dazu gibt's hier in den Shownotes. Ich freue mich sehr, wenn du mal draufklickst und reinkommst.
Mein Podcast.
Die heutige Spezialfolge, muss ich zugeben, ist nicht ganz uneigennützig, denn ich habe einen Gast eingeladen, den ich schon vor vielen, vielen Jahren im Berliner Nachtleben kennengelernt habe. Als er noch einen MySpace-Blog hatte und ich beim Radio eine Morningshow moderierte. Ja, ich habe lange nicht mehr mit ihm gesprochen und ich dachte mir, warum machen wir das nicht einfach hier im Podcast? Bei mir zu Gast ist heute der Bestseller-Autor Michael Nast. Deutschlandweit bekannt geworden ist er mit seinem Buch Generation beziehungsunfähig, das sage und schreibe 11 Wochen auf Platz 1 in den Spiegel-Bestsellerlisten war. Und später auch für Netflix verfilmt wurde. Vielleicht hast du den Film ja gesehen. Egal mit welchem Buch er inzwischen auf Lesereise geht, die Säle sind immer voll. Denn Michael hat einen sehr genauen Blick, wie die Gesellschaft so tickt und was die Generation Y, zu der ich ja auch gehöre, aktuell beschäftigt. Jetzt ist die Frage, warum lade ich ihn heute eigentlich in meinen Auswanderer-Podcast ein? Die Antwort ist einfach. Sein aktuelles Buch heißt, weil da irgendetwas fehlt. Und das ist ein Satz, den ich im übertragenen Sinne hier auch öfter im Podcast gehört habe von Menschen, die ausgewandert sind, obwohl sie in Deutschland eigentlich ein gutes Leben hatten, so wie ich ja auch. Aber irgendetwas hat eben gefehlt. Woher dieses Gefühl eigentlich kommt und warum viele Menschen nicht das Leben leben, was sie eigentlich leben wollen, das und viel mehr besprechen wir jetzt. Es wird also ein bisschen philosophisch schon mal vorweg. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch. Wir legen los. Hallo Michael.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf bei dir.
Ja, Michael, die erste Frage, die ich im Podcast immer stelle, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, gerade in Berlin?
Aktuell nichts, weil ich gerade im Büro bin und die Vorhänge zu habe, damit die das nicht so halt bei der Aufnahme. Aber wenn ich zu Hause bin, gucke ich auf, ich wohne ja in der Karl-Marx-Allee, das ist ja diese Zuckerbäckerbauten, die sind ja ganz bekannt, diese sozialistische Prachtstraße, die sie damals gebaut haben. Und ich sehe Ausblick. Also das ist mir auch jetzt gerade so klar geworden, dass mir wirklich in Wohnungen Ausblick wichtig ist. Und wenn ich auf meinem Balkon sitze, ja, und sozusagen die Straße nicht sehe, dann sieht das so aus, als wären diese krassen Monumentalbauten in einen großen Wald gebaut worden. Und das ist ein Ausblick, der sich nie abnutzt. Das ist wirklich schön.
Also ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, weil wir jetzt in ganz viele Themen eintauchen werden, die nicht nur für uns beide, sondern auch für viele Hörer bei mir im Podcast wichtig sind, weil sie sich eben damit beschäftigen. Und ein Satz, der hier in den Gesprächen öfters gefallen ist, ist auch der Titel von deinem neuen Buch, weil da irgendetwas fehlt. Weil viele meiner Gäste hatten vorher ein gutes Leben in Deutschland. Nach außen hin schien alles super, bei mir ja auch und meiner Familie. Und trotzdem hat da was gefehlt? Woher kommt dieses Gefühl, dass da was fehlt?
Also zum Ersten muss ich mal ganz kurz erzählen, etwas offenbaren. Und zwar habe ich diesen Titel eigentlich geklaut.
Bei mir?
Und zwar nicht bei dir, sondern von einem Ärzte-Song, von der Band Die Ärzte. Die haben eine Single mal rausgebracht, die heißt Noise. Und da ist eine Textzeile: Ich weiß nicht was, aber ich vermisse es so sehr. Und daraus habe ich dann sozusagen diesen Titel gebaut, weil das sozusagen wirklich das Leitmotiv aller Texte im Buch sozusagen ist. Denn, und das ist nämlich die Sache, also die Analyse jetzt mal, also meine Analyse, warum das so ist, ist letztendlich, dass wir eigentlich auf so eine Art glückliches Leben konditioniert werden, wenn wir aufwachsen, das eigentlich daran orientiert, dass letztendlich die Wirtschaft immerhin schön weiter wachsen kann und dass wir sozusagen, wir werden nicht erzogen, sozusagen gute Menschen zu sein, sondern wir werden eigentlich erzogen, gut in dieser Marktwirtschaft zu funktionieren. Und eigentlich psychologisch ist das perfekte Mitglied dieser Marktwirtschaft jemand, der eigentlich ständig in einer, sagen wir mal, psychischen Krise ist, der ständig das Gefühl haben muss, mir fehlt was und das, was mir fehlt, muss von außen an mich herangetragen werden, also vielleicht über Produkte oder über Konsum. Also das ist wirklich, also alles ist um diesen äußeren Wohlstand aufgebaut und der innere Wohlstand wurde sehr vernachlässigt. Immer noch, ja, also wenn man so sieht, wie sozusagen mit Psychologie oder mit mentaler Gesundheit umgegangen wird in diesem Land, dass immer noch eigentlich so abgetan wird, als wäre es, naja, reiß ich mal zusammen. Mhm. Ja. Und das steckt man sehr drin fest, aber dadurch, dass man sozusagen darauf konditioniert wurde, hat man sozusagen wie so eine Bedienungsanleitung fürs Leben, ne? Also du hast dann diese Liste, so eine To-Do-Liste und dann hakst du dann die ganzen Punkte ab. Und oft ist es so, das war dann früher, ich weiß gar nicht, ob sowas noch gibt, die Midlife-Crisis, ich glaube, wir sind ja permanent aktuell in einer Crisis, da war es dann so, das waren meistens Leute, die diese Liste abgearbeitet haben und dann an einem Punkt waren, ja, jetzt habe ich ja alles erreicht, jetzt müsste ich doch glücklich sein.
Und du bist es nicht.
Genau. Und die Reaktion darauf ist interessant. Da sagt man nicht, okay, ich guck mal, wie ich mich als Mensch weiterentwickeln kann, um herauszufinden, was da eigentlich jetzt fehlt sozusagen, sondern die haben dann gesagt, okay, wir springen jetzt wieder zurück und entdecken nochmal die Jugend wieder und kaufen uns dann irgendwelche, gab mal so eine Zeit, haben die sich Harleys gekauft oder was, ja, haben sozusagen
Porsche.
Also, ja, genau, also die haben praktisch nochmal, haben ein Reset gemacht und sind nochmal an den Anfang gesprungen, also kein Reset, sondern haben versucht, die Jugend wieder zu beleben.
Ist das auch dieses Beinahe-Leben, was du im Buch beschreibst? Oder was genau meinst du damit? Also dieses eben, ich lebe so quasi was so nach einer Liste funktioniert, die mir eben so die Gesellschaft vorgibt, wo ich dann einfach einen Haken hintermache und sage, okay, Haus habe ich jetzt, Job habe ich, ich habe auch ein neues Auto, ich habe eine Familie gegründet und so weiter. Oder was meinst du damit?
Naja, nee, das Beinahe-Leben, da will ich jetzt auch nicht so allgemeingültig sein. Ich gehe jetzt mal wirklich von mir aus. Also ich habe immer dieses Gefühl, bei mir ist es so, dass ich mich eigentlich permanent in einer Vorbereitungsphase befinde. Also ich bereite mich darauf vor, demnächst zu leben, ein lebendiges Leben zu führen. Ich bereite mich darauf vor, demnächst glücklich zu sein. Also ich gucke, also wenn ich sage, ich will jetzt zum Beispiel mit einer Frau zusammenkommen oder ich will umziehen, vielleicht mal die Wohnung wechseln, dann sage ich, es gibt immer ganz viele Eventualitäten, die ich da berücksichtige oder die ich sozusagen noch vorbereiten muss. Also dass ich muss sozusagen ein gewisses finanzielles Backup haben. Ich muss sozusagen auch vielleicht mit einer Frau zusammen sein, die... Da müssen wir dann zusammen entscheiden, wo wir dann hinziehen, wenn wir umziehen und so weiter. Und so bist du die ganze Zeit eigentlich in so einem, ja, in so einem Vorbereitungsmodus. Und ich habe lange Zeit nicht mitgekriegt, dass das mein Leben war. Also dass ich mich in dieser Vorbereitungsphase eingerichtet habe. Ja, ich habe das Ziel eigentlich aus den Augen verloren. Mir hat dann eine Bekannte mal gesagt, sie hatte genau dasselbe Problem und hat dann wirklich gesagt, ganz bewusst für sich gesagt, alles, was ich mir immer vorgenommen, in einer Wenn-Dann, das sind ja so Wenn-Dann-Geschichten, ne? Also immer wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das erst machen. Ich muss aber vorher das alles noch irgendwie erledigen. Und ganz bewusst hat sie gesagt, zum Beispiel in Beziehungsfragen, dass sie alles, was sie mit einem hypothetischen Freund machen würde, in der Planung, das hat sie ganz bewusst alleine gemacht. Sie meinte, was Besseres konnte ihr nicht passieren, ja. Also, das ist dann vielleicht so eine Methode.
Ja, ist das dann so der Schlüssel, wie man aus dieser Beinahe-Leben-Falle dann rauskommt? Weil ich glaube, das ist auch bei vielen so, dass man ja sich so vorstellt, eben erstmal muss ich das erledigen, bevor ich an die Hauptaufgabe mich rantraue. Und man findet ja dann auch viele Gründe, warum man es dann eben nicht macht. Also eben, wenn wir so aufs Thema Auswandern vielleicht da runterbrechen, eben, ne, man hat den Wunsch, das zu machen, aber vorher ist ja noch die Liste ellenlang, was man noch alles erledigen muss.
Genau, also es ist eigentlich sogar noch schlimmer, weil ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, aber wir leben ja in so einer Jammergesellschaft. Also die Leute, die sozusagen sagen, ich will mein Leben ändern, ich will dem eine neue Richtung geben und ich leide unter meinem Alltag oder gewissen Aspekten des Alltags und dann aber, sobald es dann konkret werden könnte, sofort unzählige Gegenargumente finden, warum diese Änderung nicht möglich sein können. Und es ist letztendlich, ich habe mich echt gefragt, warum ist das so? Ich meine, ich mache das auch, aber meistens fallen einem sozusagen die eigenen Fehler bei anderen immer so unangenehm auf. Und ich kenne so Leute, die wirklich also sagen, ich will jetzt irgendwie mein Leben ändern und es nicht machen, weil sie ständig sagen, nee, das geht jetzt nicht deswegen. Und dann habe ich festgestellt, diese Gespräche, die haben natürlich dann massiven Redebedarf. Ja, und sagen halt, warum sie leiden und warum es ihnen so schlecht geht und so weiter. Oder warum sie jetzt nicht glücklich sind in ihrem Leben. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich werde immer ungehalten an diesen Gesprächen, weil das Jammern darüber, über den Zustand des Lebens, ist zu einem Selbstzweck geworden. Es geht nur noch darum, darüber zu reden und darüber zu jammern. Das finde ich ganz schlimm, das Selbstmitleid.
Ist das so typisch deutsch eigentlich?
Ich weiß es nicht. Also vielleicht kenne ich zu wenig Leute aus anderen Ländern. Ich weiß nicht, wie es die Iren machen, aber
die jammern gar nicht. Also das ist auch so, die Mentalität hier ist ganz anders, weil du auch so generell einfach das Leben mehr genießt. Also die Arbeit hat nicht denselben Stellenwert. Du hast jetzt auch nicht so, bist auch nicht so auf Erfolg getrimmt, ne? Diese Volkswirtschaft hier ist jetzt auch nicht so, dass du irgendwie sagst, wow, die beherrschen bald die ganze Europa oder wie auch immer, sondern das ist halt einfach ein entspannteres Leben. Weißt du, du hockst da in deinem Pub, du trinkst dein Pint, du gehst morgens zur Arbeit, du fliegst ein paar Mal im Jahr im Urlaub so und hast ein zufriedenes Leben.
Wie die Hobbits.
So, ja, also dieses Jammern, das ist ja echt so ein Ding. Wie kommt man dann am Ende auch da raus, auch aus diesem, ne, ich müsste, hätte ich doch mal und so weiter. Wie schafft man das?
Naja, vielleicht zum ersten Mal mal gucken, wie oft man solche Sätze benutzt, in denen hätte vorkommt. Das ist nämlich ein erstes Anzeichen dafür, dass da auch ein Problem da ist. Naja, und man muss sich, also ich finde immer ganz, ganz wichtig, die meisten erkennen es ja auch gar nicht. Das muss man ja auch sehen, ja. Man guckt immer so von draußen raus, also darum sage ich ja, ich sehe es bei mir nicht, weil ich bin zu nah an mir dran, ja. Aber bei anderen fällt es mir dann auf. Und dann gucke ich immer, stört mich das bei den anderen, weil ich mich auch so verhalte? Und oft ist das halt so. Also man erkennt das gar nicht. Und für mich ist es immer hilfreich zu gucken, ob meine Worte, die Dinge, die ich sage, die ich mir auch glaube, also dass ich sozusagen das möchte oder diese Pläne habe, überhaupt mit meinen Handlungen übereinstimmen. Und das ist meistens nicht so. Und das ist ja so ein psychologischer Effekt, dass du sagst, wenn du dir sagst, ich will mein Leben ändern, ich bin empathisch oder was weiß ich, das glaubt man sich selbst, auch wenn man sich anders verhält sozusagen, ja. Und es geht immer darum, und das ist wirklich so ein Learning für mich, eigentlich jetzt auch erst seit dem letzten Buch wirklich, die eigenen Gewissheiten zu hinterfragen. Man ist sich so sicher, wie das alles irgendwie funktioniert, wie man selbst funktioniert, aber das ist oft nicht der Fall.
Finde ich auf jeden Fall ein spannender Aspekt, dass eben die Dinge, die dich bei anderen triggern, dass du dich da auch selber hinterfragen musst, ob das bei dir genauso ist und es dich deswegen halt triggert. Eben mit diesem, wenn du Leute hörst, die sagen, ja, hätte und so weiter, sollte er doch mal in die Gänge kommen und so weiter. Eben ist das was mich dann triggert, weil ich selber nicht in die Gänge komme.
Genau. Also das ist ein bisschen, also es ist wie ein Perspektivwechsel auf sich selbst oder halt so ein, ist ja eigentlich ein Gedankenspiel. Ich habe natürlich noch eine andere Ebene, weil ich bin ja Autor und ich nutze ja wirklich das Schreiben auch wirklich, um gnadenlos mich selbst auszuleuchten oder mich halt wirklich zu analysieren sozusagen, ja. Und da kommt man schon zu erschütternden Resultaten, ne? Also weil es, also ich meine, ich habe, mein Themen sind, ist eigentlich so, naja, diese degenerierte Liebe oder das Liebesleben, in dem ja immer, leider immer weniger Liebe vorkommt in der, heute in der modernen Zeit. Und da bin ich sozusagen mein eigener Patient oder Proband, der sozusagen dann beobachtet, sich selbst beobachtet. Und da erkenne ich natürlich auch viele Sachen. Und das ist meistens, also auch mit Schmerz, also mit einem gewissen Schmerz eigentlich auch verbunden, weil man sich ja Sachen eingestehen muss, wenn man da rigoros ist, die man sich eigentlich gar nicht so eingestehen will, weil die gar nicht zu dem eigenen Selbstbild passen. Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, ist vielleicht ein bisschen weit weg, ein bisschen weg davon, aber der hat gesagt, Michael, deine Job Description beinhaltet ja immer nur das Negative zu sehen. Und das sagt er immer nur, also ich bin ja so jemand, ich habe ja nicht mehr mein Notizbüchlein, wie man das früher so hatte, sondern ich habe ja mein iPhone mit der Notizen-App. Und immer, wenn jemand irgendwas sagt, wenn wir und die zusammen sind, also was Zitierenswertes, dann hole ich mein Handy raus, um das einmal schnell einzutippen. Und da werden die Leute schon nervös. Und daraufhin hat er das gesagt, ne? Also ich habe den Satz aufgeschrieben für mich und er meinte, ey, du siehst ja immer nur das Negative. Und ich, nee, Moment mal, du hast es doch gerade gesagt. Du möchtest dich nur nicht so sehen. Das entspricht nicht deinem Selbstbild, dass du jemand bist, der diese Dinge sagt. Und dann fangen sie an, dann sagen sie, ja, das war witzig gemeint, das war ironisch gemeint, das sind ja immer diese Ausreden, ja, diese Argumente, aber letztendlich vielleicht mal nachdenken, bevor man was sagt. Das ist vielleicht auch mal so ein kleiner kleiner Tipp, der heute auch in Deutschland, glaube ich, öfter mal gegeben werden sollte.
Ja, das ist vor allen Dingen, wenn man einen Autor wie dich kennt, ich kann mich nämlich auch noch, selbst vor 20 Jahren war das gefährlich, abends mit dir unterwegs zu sein, weil man nicht wusste, ob das irgendwas, was davon passiert und besprochen wurde, irgendwo in einem Buch erscheint, in einem Blog erscheint oder irgendwie sonst ausgewertet wird.
Na, gerade in dieser Szene, also dieser, wo wir uns da auch aufgehalten haben, da hatte ich ja irgendwann auch so ein etwas dunkleres Image. Also da war ich auch brutaler. Da habe ich ja wirklich, da war das Schreiben noch ein bisschen anders. Also da ging es mir ja wirklich um die Pointe vor allem, ja. Und habe da wirklich das so als Material gesehen und da sind die Leute auch wirklich nicht gut bei weggekommen und natürlich habe ich dann jetzt nicht die realen Namen gehabt, aber da gab es da so eine Geschichte und danach kam ich dann auch in diese Bar, wo wir uns da immer, war eine Bar. Und da war wirklich dieses Umfeld, so 30, 40 Leute, die sich alle immer so kannten. Und da kam ich an, nachdem so einer dieser Texte erschienen ist. Und da wurde vorher darüber gesprochen. Und da wurde man dann vorsichtiger. Aber das war wirklich 2000. Also das erste Buch von mir ist 2009 erschienen.
Genau, der bessere Berliner war das, ne?
Ja, genau. Und das war davor.
Genau. Mal grundsätzlich. Wenn wir jetzt so 20 Jahre, findest du, die Leute sind heute unglücklicher als früher? Oder ist das einfach nur so subjektiv, weil man einfach so gerade das Gefühl hat, boah, die Stimmung ist so schlecht und alle sind so schlecht drauf? Oder ist das nicht so? Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, die Leute haben mehr Existenzängste als früher. Also letztendlich, die Leute haben die große Angst, ist das Leben sich nicht mehr leisten zu können. Und das macht die Leute natürlich unglücklicher. Dazu kommen natürlich dann sozusagen diese ganzen politischen Verwerfungen, dass wir in dieser so aufgewühlten Zeit leben. Das alles nimmt Sicherheit. Und das ist, das früher war das geordneter einfach, ja. Also waren die Dinge klarer. Ob sie nun besser waren, gesellschaftlich gesehen, ist eine andere Frage. Aber letztendlich, die Leute sind, die sind halt hilfloser geworden, ne? Ja, also vielleicht müssen wir vielleicht nicht zu politisch werden, aber es ist alles, also ich habe auch ein Reel mal gemacht, habe gesagt, ich fühle mich fremd im eigenen Land und zwar, weil ich mich unter immer mehr Deutschen fremd fühle, weil da offenbart sich gerade sehr viel, also gerade seit Corona, in dieser ganzen Zeit, seitdem, haben uns besser kennengelernt und mich hat es ein bisschen, weil vorher gab es keinen Anlass, das zu besprechen, also diese Seiten kennenzulernen. Also ich muss auch sagen, weil das Thema ja auch Auswandern ist, des Podcasts, Ich überlege auch gerade, also jetzt eher so ein halbes Auswandern, also diese Stadtwohnung in der Kamaxallee.
Nach Brandenburg oder was?
Nee, also wirklich, warum nicht mal ein anderes Land? Also das ist doch
viel. Echt?
Ja, weil es, aber so halb, ne? Also dass man halt immer noch die Stadtwohnung hier hat.
Das wundert
dann
mich.
Und kein großes Anwesen in, weiß ich was, in.
Wo denn?
Weil, naja, das ist halt so eine das ist wieder so eine Wenn-Dann-Frage, ne? Also das ist. Ja, aber nee, mein Bruder zum Beispiel, der lebt in Wien. Also Wien liebe ich total. Also das oder Zürich finde ich auch sehr gut. Also ich muss jetzt nicht in die Karibik oder so. Also es wäre mir auch, glaube ich, ein bisschen zu warm. Aber irgendwie so, also ich liebe Altbau, ich liebe so alte Städte, so Altbauten. Aber ich liebe auch Berge. Ich bin nicht so ein Typ am Strand rumlieger. Dubai wäre jetzt auch nichts für mich, aber Dubai ist ja interessant, weil dadurch, dass die ganzen Influencer oder weiß ich, die Leute, die halt alle keine Steuern zahlen wollen, nach Dubai gehen und sich da immer bei Instagram darüber sozusagen immer so erzählen, dann gibt es wirklich bei den Teenies, die das ja, für die das ja eine Wirklichkeit ist auch, ja. Also Instagram und so, die denken wirklich, das ist ein total geiler Urlaubsort. Das ist mein Lieblingsurlaubsort, weil die halt dass da immer sozusagen da überschüttet werden mit diesen ganzen seltsamen Leuten. Aber das ist, finde ich, jetzt nicht so erstrebenswert.
Kurze Pause hier im Gespräch. Heute mal für eine aktuelle Warnung, die gerade die Runde macht. Denn weltweit häufen sich Angriffe über gefälschte Gratis-WLANs. Vielleicht hast du das auch schon mitbekommen. Das betrifft häufig öffentliche Orte wie Flughäfen, Cafés oder auch Shopping-Malls. Achtung, diese Netze sehen aus wie echtes WLAN, sind aber Fallen, worüber dann eben deine Passwörter und Kreditkartendaten gestohlen werden. Mein Tipp ist deshalb, log dich am besten erst gar nicht in diese Gratis-WLANs an öffentlichen Orten ein. Denn erst vor kurzem wurde in Australien ein Mann verhaftet, der am Flughafen genau solche Fake-Hotspots betrieben hat. Und auch in Europa gibt es gerade in letzter Zeit häufiger solche Fälle. Die bessere Alternative ist Saily, denn mit dieser App bist du in wenigen Sekunden über eine eSIM weltweit im sicheren und günstigen Internet. Dazu gibt es einen integrierten VPN, der deine Verbindung verschlüsselt und einen Webschutz, der dich vor Phishing-Seiten und gefährlichen Netzwerken warnt. Und weil Saily Partner in meinem Podcast ist, bekommst du mit dem Code einfach aussteigen 15% Rabatt auf dein erstes Datenpaket. Also probier's aus und sei ab sofort sicher im Internet unterwegs. Den Link und alle Infos findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App. Und jetzt geht's zurück ins Gespräch. Ja, eben, wenn wir jetzt zu dieser Auswanderungswelle kommen, also weil die gibt's halt einfach schon seit ein paar Jahren, es wandern immer mehr Leute aus, gerade nach Corona ist das passiert, was natürlich auch daran liegt, dass man halt auch viel jetzt online, remote arbeiten kann, aber trotzdem wollen ja viele raus, ein besseres Leben an einem neuen Ort. Meine These ist ja, der Ort, an dem du lebst, verändert dich.
Glaube ich auch.
Glaubst du, ja, weil das war jetzt die Frage, glaubst du, dass ein Ortswechsel hilft, sich zu verändern? Oder gilt dann der Spruch, ich glaube, der steht auch irgendwo bei dir im Buch, so, du nimmst dich überall mit hin?
Also die generellen Probleme, die man im Leben hat, also mit sich selbst hat, die ändert ein anderer Ort vielleicht nicht. Ich glaube, man muss sich immer fragen, was stört einem im eigenen Leben? Ja, und ich glaube, viele, die jetzt, sagen wir mal, also wenn jetzt jemand die Entscheidung trifft, ich will weniger Steuern zahlen und dann auswandert, dann landet man zwangsläufig wahrscheinlich in Dubai. Aber das ist ja, davon reden wir ja nicht. Also ich glaube generell, dass natürlich ein anderes Land, eine andere Kultur den Blick öffnet. Also wenn alle Leute in der Jugend ein Jahr mal so einen Auslandsaufenthalt machen würden, dann würde es auch keinen Ausländerhass oder so eine Probleme geben. Ja, das ist ja immer diese provinzielle Denke, also Provinz im Kopf mäßig, das Fremde, das ist ja gefährlich oder so, ja. Und das öffnet Horizonte. Eine andere Kultur öffnet einfach Horizonte. Und was Besseres kann uns doch nichts passieren als Mensch.
das ist das, was ich ja erlebe. Ich bin ja zweimal ausgewandert. Einmal eben nach Berlin, habe gemerkt, wie mich diese Stadt verändert hat. Wie ich aus meiner Schweizer Langsamkeit und Gemütlichkeit und so rausgekommen bin in so eine Stadt, die dich einfach anbrüllt gefühlt. Hm. Und wenn du da dann irgendwie da im Schleudergang so ein paar Jahre, also am Ende waren es ja knapp 18 Jahre, warst und jetzt wieder auf dem irischen Land lebst, wo du das Gefühl hast, du atmest wieder durch, du nimmst irgendwie wahr, du bist viel mehr draußen unterwegs, du bewegst dich viel mehr, du bist plötzlich entspannter, kommunikativer, kommst leichter irgendwie in Gespräche rein. Ich habe das total gemerkt. Natürlich, was du sagst, ist, dass du deine Grundprobleme oder deine Gedanken, so die du hast, die nimmst du natürlich mit. Hm. Und das umzubauen, das, glaube ich, erfordert dann wirklich auch schon eine Menge Zeit und halt auch wirklich Willen, sich so zu verändern.
Na, das Interessante ist ja letztendlich, wenn wir sagen, wir haben uns hier irgendwie in diesem Land oder in dieser Gesellschaft eine Atmosphäre geschaffen, die, muss man auch sagen, ja sehr auf einem, unser Miteinander ist ja eigentlich ein Gegeneinander. Also dieses Konkurrenzdenken darum, oder dieses mhm. Vergleichende und so weiter, ne, dass man, also die Leute können sich nicht so, es fällt vielen schwer, sich für die Erfolge anderer zu freuen. Aber wenn man jetzt mal woanders hinkommt, in eine andere Atmosphäre, ist vielleicht wie so eine Pflanze, die man dann halt plötzlich mal in eine andere Klimazone stellt oder ja, die sich dann ganz anders entfalten kann. Ja, also es gibt irgendwie, habe ich mal irgendwo gelesen, wir sind irgendwie wie Pflanzen, oder das kann man vielleicht so ein bisschen vergleichen, die eigentlich mehr Sonne brauchen, aber wir überwässern uns ständig. Und das finde ich eigentlich so als Metapher ganz schön. Wir sehen in den falschen Dingen die Antworten auf unsere Probleme.
Ja, weil ein spannender Punkt noch in deinem Buch, und das ist jetzt noch ein Thema, was ich unbedingt anschneiden will, ist ja, du hast es auch schon so ein bisschen erwähnt, ist der Medienkonsum. Also ist nicht nur eben News gucken, News lesen, sondern eben auch Social Media. Und ich plädiere ja dafür, auch einfach mal auf diese News zu verzichten, sich eben nicht mit diesem ganzen, ich sage jetzt mal Bullshit, da jeden Tag voll zu müllen, sich die Stimmung zu versauen, weil ich glaube, das hat auch eben viel auch damit zu tun, gerade mit dem momentanen Gefühl in Deutschland, dass man halt einfach zu viel das ganze Zeug schaut, sich eben vergleicht, in den Medien guckt, was wirtschaftlich alles schief läuft und so weiter. Wenn man aber mal bei sich selber fühlen würde, und das kann man ganz gut, wenn man mal ein paar, drei, vier Monate darauf verzichtet, was einen wirklich beeinflusst von dem, was da draußen passiert, dann merkt man, dass eigentlich gar nichts von dem in dem echten Leben irgendwo stattfindet oder ganz klein nur.
Eine Sache, auf jeden Fall. Also das war bis zum Ukraine-Krieg, hätte ich das vollständig unterschrieben. Also was, wenn ich mich wirklich mal entziehe, was betrifft dann meinen konkreten Alltag? Habe ich auch früher gesagt, ja, wenn Leute über Ausländer aufgeregt haben, Flüchtlinge, dann gesagt, ja, was hat sich jetzt konkret bei dir verändert im Leben? Was hat das verschlechtert? Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht sagen. Stand, haben sie in Medien gesehen, ja, dieses Hysterische sozusagen, ja. Aber seit dem Ukraine-Krieg ist eine Sache wirklich dazu gekommen, und zwar ist es wirklich diese Inflation.
Das stimmt. Das merkst du im Laden, genau.
Ja, also schon massiv, und ich habe jetzt nochmal ein privilegierteres Leben, aber wenn ich mir vorstelle, da geht jetzt jemand, der wirklich ein anderes Einkommen hat, ein sehr geringes Einkommen hat, einkaufen, der kommt, es ist schwer, über die Runden zu kommen. Es ist ganz schwer, über die Runden zu kommen. Und das merkt man natürlich auch, ne? Und wenn man da diese Hilflosigkeit sieht, wir haben wieder politisch, dann gibt man dann der etablierten Politik die Schuld und dann sagt er, okay, wenn die anderen Alternative im Namen haben, dann ist das auch eine Alternative. Also, und so wurde Trump gewählt. Letztendlich ist genau derselbe Mechanismus. Hauptsache Veränderung. Egal, was es uns kostet.
Gehen wir mal weg von der Politik. Du hast es ja vorher kurz erwähnt. Du überlegst auch, auszuwandern. Inwiefern willst du dich also in den nächsten Jahren verändern?
Also, ich bin sehr, ich bin zufrieden. Also, ich habe eine tiefe Zufriedenheit in meinem Leben. Und das ist letztendlich der Weg, eine Änderung nochmal zu machen, ist eigentlich für mich eine menschliche Weiterentwicklung, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und ich bin zum Beispiel, das ist jetzt so, ich bin halt Single. Und
der ewige Single.
Ja, ewiges, ja, genau. Das ist ja auch ein großer innerer Konflikt. Ne? Warum kann ich nicht so sein wie ihr? ja, die ihr alle zu mir sagt, wird schon noch. Oder wann wird's denn endlich mal was oder so, ja. Das ist ein ganz großer innerer Konflikt, aber das ist für mich wertvoll, weil es der Antrieb meines Schreibens ist. Jetzt habe ich aber festgestellt, ich bin jetzt natürlich in dieser, es muss schon eine Menge passieren, bis ich jemanden in diese Zufriedenheit lasse. Also mit dem man zusammenkommt, weil ich wirklich in meinem Leben, ich bin da gut mit mir und es ist auch ein gutes Leben, aber es ist natürlich bin ich da auf mich zurückgeworfen als Mensch. Ja, also ich muss da auf niemanden Rücksicht nehmen und so weiter. Aber eine Beziehung zum Beispiel ist, also da ist die Frage, was ist der Sinn überhaupt, eine Beziehung einzugehen? Ja, ich fühle mich nicht einsam, ich bin da nicht verzweifelt und so weiter. Aber wenn ich eine Beziehung eingehe, dann eine gesunde Beziehung eingehe, dann ist das eine Bewusstseinserweiterung. Und zwar sehe ich dann sozusagen die Welt auch mit den Augen meiner Partnerin oder vor allem auch mich selbst.
So, jetzt versuche ich dich festzunageln. Du bist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. So viel darf ich ja verraten. Genau. Wir sprechen in 10 Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus? Beschreib mir das.
Naja, dann natürlich, wie diese Endszenen in diesem Film, ein gutes Jahr. Dieser Russell Crowe-Film, die einzige Romantic-Comedy, die Ridley Scott gemacht hat, der dann sozusagen auf diesem südfranzösischen Weingut da, das er geerbt hat, dann sitzt. Also diese Vorstellung, die setzt sich ja so bei mir immer nur aus irgendwelchen Filmszenen zusammen, wie das dann sein könnte, auch in diesen farbkorrigierten Bildern natürlich auch. Ich bin nicht so ein Typ, der da Pläne macht. Es ändert sich ja mit jeder neuen Komponente, die ins Leben kommt, ja. Und wenn ich jetzt eine Frau zum Beispiel kennenlerne, da kommt doch drauf an, wie die Frau ist, ja. Oder wie wir dann vielleicht auch zusammen ins Leben gucken und so weiter. Darum kann ich das jetzt gar nicht so festmachen. Also, ich kann es ganz allgemein sagen, also, dass es jeder unterschreiben kann, aber eigentlich keiner weiß, wie man es anwenden kann. Ich will eigentlich wirklich ein lebendiges Leben führen. Die Frage, was ist Lebendigkeit? Ne? Was ist ein lebendiges Leben? Ja? Ja. Einige sagen, dass halt nicht jeder Tag dem anderen gleichen sollte. Lebendigkeit ist immer eigentlich Improvisation. Also immer, wenn du neuen Dingen ausgesetzt bist, in gewisser Weise auch ein bisschen stressig, sozusagen einen Stressmoment hast, dann das ist Lebendigkeit. Und es ist ja so, wir haben ja mit 18 Jahren die Hälfte des Lebens gelebt im Kopf. Interessanterweise vom Zeitgefühl her.
Ach, weil das einem so viel länger vorkommt, ja?
Ja, genau. Und je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und das liegt nur daran, dass man sozusagen Gewohnheiten angenommen hat, die man immer wieder abruft. Also passiert zu wenig Neues im Leben. In den ersten 18 Jahren hast du so viele erste Male, dass du das ganz anders empfindest, aber generell wahrscheinlich auch noch anders empfindest. Aber der Weg ist eigentlich immer wieder mehr so in ersten Malen zu denken.
Michael, abschließend noch, bevor wir gleich über dein neues Buch sprechen, an dem du gerade schreibst, was ist dein Tipp an alle, die ihr Leben wirklich verändern wollen?
Ich sage das jetzt konkret auch für mich. Ja, es ist so, bei mir ist es immer das Ding gewesen, dass ich halt mal diese vermeintliche Sicherheit verlassen habe, in der ich mich da aufgehalten habe, die ja auch ein Stück weit irgendwie ein Gefängnis ist, wenn man dann nicht in der Lage ist, mal auszubrechen und wirklich mal ins Risiko gegangen bin, und das war wie ein Loslassen. Ja, dass man sozusagen, das ist ja das Problem vieler Leute, dass die sozusagen sich über ihr Leben ein bisschen aufregen oder jammern so ein bisschen oder klagen darüber. Aber es ist ja trotzdem ein, sagen wir mal, ein Geflecht oder eine Zusammenstellung von Gewohnheiten und Routinen, in dem man sich sehr gut auskennt. Das ist einem vertraut. Das ist ein vertrauter Kummer sozusagen. Und das will man nicht aufgeben eigentlich. Denn eigentlich, was wollen die Leute? Die Leute wollen eigentlich Veränderung, ohne dass sich was ändert.
Die nicht wehtut, ja.
Ja, also so eine komfortable Veränderung. Und das geht nicht. Du gibst immer was auf, wenn eine Veränderung passiert. Wenn du dein Leben änderst. Und vielleicht muss man mal gucken, ob es wirklich so gut ist oder so wertvoll ist, was man da aufgibt. Ja, denn oft ist es das, was Kummer verursacht, ja. Das ist ein bisschen wie in der DDR. Nach der DDR wollten die Leute, die Ostdeutschen, oder viele Ostdeutsche, die dachten, also praktisch, die kriegen die besten Sachen der beiden Systeme, also praktisch die soziale Absicherung der DDR Und sozusagen den Kapitalismus, also die Konsumgesellschaft. Und so funktioniert es halt nicht. Ne? Also man muss halt schon immer ein Risiko eingehen wollen, sich das vielleicht auch dessen bewusst sein. Aber ich glaube, ich war mir dessen gar nicht so bewusst, als ich diese Risiken so eingegangen bin. Ich habe es einfach gemacht, weil es in dem Moment schlüssig war für mich.
Tolles Schlussfazit. Wer Veränderungen will, muss ins Risiko gehen. Und das geht dir ja als Schriftsteller auch so, wo du nie weißt, ob das nächste Buch auch ein Bestseller wird oder nicht. Du schreibst ja gerade an deinem neuen Buch, das im Januar nächsten Jahres erscheint. Worum geht's diesmal? Also worauf können wir uns da freuen?
Das ist natürlich auch wieder ein Buch, was mich gnadenlos ausleuchtet und darum mir auch hoffentlich die Chance gibt, mich durch die Erkenntnisse über mich selbst weiterzuentwickeln. Es fing eigentlich an, der auslösende Moment war der, ich saß mit Freunden in einer Bar und eine Frau betrat den Raum, die eine Ausstrahlung hatte, die meine Freunde wirklich alle begeistert hat. Und dann habe ich mich umgedreht und meine Freunde meinten, wie findest du die? Und da habe ich gesagt, ich sehe da nur Probleme. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem ich mich befand oder befinde noch. Aber dadurch, dass ich dieses Buch gerade schreibe und mich dadurch anscheinend auch doch weiterentwickle, kann ich schon fast in die Vergangenheit gehen. Und zwar leide ich an einem Burnout, und zwar an einem Dating-Burnout. Ich hatte so viele Dates, aus denen nichts geworden ist. Ich hatte so viele eher ungesunde Verhältnisse oder sag mal im Liebesleben doch viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich war selber eine schlechte Erfahrung für andere. Und wenn man zu viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, geht man irgendwann davon aus innerlich, das wird nichts. Das wird sowieso nichts. Das ist unbewusst, ja. Und dann tut man auch alles dafür, dass das nichts wird. Also ich habe letztendlich am Ende mich nur noch in dieser Bindungsangstphase nur noch gedatet, um mich eigentlich gegen die Frau entscheiden zu können. Unterbewusst, ja. Und jetzt bin ich am Punkt, wenn ich ein Date vereinbart habe am Ende, also jetzt, ich habe mir ein Jahr Datingpause jetzt auch wirklich gemacht, deswegen, wenn ich ein Date vereinbart habe, dann war ich eigentlich eher froh, wenn die das abgesagt hat oder so. Und das ist ein Problem gewesen oder ist ein Stück weit immer noch natürlich ein Problem. Und da habe ich gesagt, weil wirklich sehr viele Leute, denen ich das so erzählt habe, haben gesagt, Alter, das ist gar nicht mein Problem. Meine Eltern, die haben gesagt, sie kennen Leute in ihrem Alter, die dieses Problem haben. Also es ist wirklich generationenübergreifend. Also es geht um die Generation Dating Burnout, wollen wir es mal so sagen, die praktisch alle Altersgruppen in dieser Zeit sozusagen irgendwie umfasst. Und es handelt halt von Leuten, die modern leben, die modern lieben und sich auf moderne Art trennen. Also ein Liebesleben, in dem keine Liebe entsteht. Also dass Beziehungen scheitern, bevor Liebe überhaupt entstehen kann und was das mit uns macht und letztendlich, wie ich da rauskomme.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Also das neue Buch von Michael Nast heißt Generation Dating Burnout, erscheint ganz genau am 30. Januar 2026. Ja, das war's jetzt schon. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber, für den Besuch hier bei mir im Podcast und dir weiterhin alles Gute.
Sehr gern, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war Michael Nast, hier bei Einfach Aussteigen. Und wer jetzt Lust bekommen hat, ihn einmal live zu erleben, der Vorverkauf für seine Lesetour zum Buch Generation Dating Burnout läuft bereits. Tickets für Hannover, Köln und München kann man schon kaufen. Mehr Infos dazu auf seiner Webseite michaelnast.com. Das war die Spezialfolge für heute. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Schreib mir gerne dein Feedback über meine Webseite derauswanderpodcast.com oder direkt als Kommentar zur Folge bei Spotify. Vielen Dank jetzt fürs Hören. Ich bin zurück am nächsten Mittwoch, dann wieder mit einer regulären Auswanderungsgeschichte. Ich freue mich sehr, denn es geht zum ersten Mal in ein ganz kleines Land, wo wir bisher noch nie waren, und zwar nach Luxemburg. Bis dahin, alles Gute, ciao.